Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und unser Namensgeber für den Podcast, unser Chefvolkswirt Carsten Dreski, ist mir aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Ja, Carsten, wir wollen uns wie üblich ein bisschen darüber unterhalten, was denn aktuell die Märkte, die Finanzmärkte, die Welt der Wirtschaft bewegt. Das ist natürlich aktuell im Wesentlichen im Grunde das Gleiche, was es schon seit Wochen ist, nämlich das Coronavirus, seine Auswirkungen und die Auswirkungen der Maßnahmen, die eben zu seiner Bekämpfung ergriffen werden. Was sind denn momentan die News-Bits, die Nachrichten, die eben aktuell die Märkte in Bewegung versetzen? Ich habe zum Beispiel heute gesehen, dass eben gerade die US-Arbeitslosenzahlen rausgekommen sind, die noch katastrophaler aussahen, als man es befürchtet hatte. Was gibt es noch an anderen Meldungen, die momentan die Märkte in Atem halten?
Ja, letztendlich bleiben es immer noch die Anzahl der Neuinfizierten, ne? die mittlerweile weltberühmte Kurve, die sich abflachen soll. Also das ist, denke ich, ein Punkt, der die Märkte extrem stark bewegt. Dann werden sie immer mal wieder abgelenkt durch Konjunkturdaten, durch Konjunkturzahlen. Und da gibt es halt, jetzt, ich denke, da werden wir es in eine Phase reingehen, in der wir nur, würde ich auf Deutsch gesagt, grottenschlechte Indikatoren bekommen. Und die irgendwie uns dann so langsam ein Bild davon geben, wie schlimm diese Lage wirklich ist oder wie stark dieser Einbruch der Weltwirtschaft gewesen ist. Wir hatten ja, du hast gerade die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen gesehen. Also das ist wirklich so eine Kurve, die steil erst durch die Decke knallt. 6,5 Millionen Arbeitslose, Verdoppelung.
Und das sind ja nur die Neuanmeldungen zu der Arbeitslosenhilfe, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ganz genau, ja. So, dann haben wir ja Anfang der Woche die ersten Hochschätzungen bekommen für Kurzarbeit in Deutschland. Auch da haben wir gesehen, dass nur in den letzten beiden Wochen vom Monat März sich die Anzahl vervierfacht hatte. So, da sind wir fast mittlerweile bei 500.000. So, das wird auch noch viel stärker werden. Ne? Wir hatten zu der Finanzkrise 2008, 2009 im Höhepunkt hatten wir 1,4 Millionen Menschen, die als Kurzarbeiter registriert waren. So, ich gehe davon aus, dass wir diese Zahl deutlich überschreiten werden. Und dann hatten wir auch davor so die ersten traditionellen Konjunkturindikatoren, den IFO, den Einkaufsmanager-Index, so, die fallen wirklich nach unten wie ein Stein. Sagen die jetzt viel? Ich finde das noch eigentlich noch nicht. Sie geben nur eine leichte Illustration, was wir alle wissen. Die Wirtschaft ist von 100 auf 0 runtergebremst. Alle grübeln jetzt darüber, was das für die Wirtschaftsdaten bedeutet. Wir selber haben ja aktuell auch nur noch in Szenarien gedacht, wo eigentlich in unserem besten Szenario oder in unserem Basisszenario die deutsche Wirtschaft auch mit ungefähr 5% schrumpfen würde. Und das ist ein bisschen Größenordnung Finanzkrise.
Und das wäre ja wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch erstmal nur der Wert fürs erste Quartal, fürs zweite. Wie sähe der denn aus in unserem Basisszenario oder Best-Case-Szenario?
Ja, wir haben gesagt, die 5% würden auch fürs gesamte Jahr dann sein. Also wir hatten jetzt für die erste Jahreshälfte davon ausgehend, dass halt diese Lockdown-Maßnahmen dann Ende April ein bisschen gelockert werden. Hatten wir auch im zweiten Quartal nochmal ein Schrumpfen der Wirtschaft, dann aber eine Wiederauflebung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Noch nicht ganz so stark, ja, sieht aus, wir haben ja schon mal eher, glaube ich, über diese Buchstabensuppe gesprochen, also dass ein Konjunkturaufschwung irgendwie die Form eines Buchstabens hat. Wir haben am liebsten hätte man immer gerne ein V. Das fürchte ich, werden wir nicht sehen.
Was wir also, sehen, dass es nach dem Abschwung gleich wieder hochgeht.
Sofort.
Und dass er quasi die Kurve ein V beschreibt.
Genau, das ist also richtig schön. Ne? Wir knallen nach unten, ziehen aber in der gleichen Geschwindigkeit auch wieder hoch, sodass eigentlich sozusagen diese kurze Krise sehr schnell vergessen ist. Ne? Das wird nicht passieren. Wir sind also aktuell eher bei sowas, das sieht aus wie ein U, ja, ein ordentlich dickbäuchiges U. Also wir sind sehr stark, sehr schnell runtergefallen, werden uns dann irgendwo erstmal eine Weile unten bewegen und dann erst langsam wieder in der zweiten Jahreshälfte wieder zurückkommen. Was aber auch heißt, dass wir wirklich erst frühestens Ende 2021 in unserem angenommenen Szenario jetzt wieder auf dem Niveau der Wirtschaftsleistung sind vor der Krise. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man sich dann die Sektoren anschaut, gibt es natürlich Sektoren, die hier enorm aufgerüttelt, aufgeschüttelt werden, wo man sich noch gar nicht vorstellen kann, wie groß eigentlich der bleibende Schaden in Sektoren wie Tourismus, Industrie, kleine Dienstleister, Eventmanager, also weit und so weiter und so fort, wie groß der bleibende Schaden da wirklich ist.
Ja, letzten Endes ist es ja auch so, dass es da auch schon Rufe danach gibt, quasi auch die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz abzuwägen mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Ich habe heute zum Beispiel eine Nachricht gelesen, da ging es darum, dass das IFO-Ökonomen-Panel befragt wurde, also Kollegen von uns, Ökonomen, insgesamt 155, die eben danach gefragt wurden, wie lange sie denn der Meinung sind, dass die deutsche Wirtschaft quasi diesen Lockdown aushalten würde, ohne dass die Folgen also zustimmen würden und zu einer Destabilisierung führen würden. Und da lag der Konsens so in den meisten Fällen zwischen 8 und 11 Wochen. Und interessanterweise haben weniger als ein Drittel von diesen 155, nämlich nur 47, gesagt, dass in jedem Fall, egal wie die wirtschaftlichen Folgen aussehen, diese Lockdown-Maßnahmen erst dann gelockert werden können, wenn die medizinische Versorgung für alle hundertprozentig sichergestellt ist. Also tatsächlich eine Mehrheit von über 2/3 dieser befragten Wirtschaftswissenschaftler sagt hier wirklich, selbst wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir die medizinische Versorgung für alle sicherstellen können, sollten die Maßnahmen trotzdem gegebenenfalls auch schon früher aufgehoben werden, wenn die Folgen für die Wirtschaft zu krass werden. Das ist ja eine durchaus streitbare Meinung, für die auch diverse Politiker in den letzten Tagen schon reichlich Feuer bezogen haben in den sozialen Medien. Wie siehst du denn das?
Ja, ich würde mich nicht trauen, um es für dich hier eine Abwägung zu machen, was jetzt Mehrwert ist, das mögliche Menschenleben oder das Wirtschaftswachstum. Es ist, würde ich, extrem kompliziert. Und ich denke, dass auch alle, jeweils die Regierung in Berlin, andere Regierungen aktuell wirklich die Daumen drücken werden, dass wir einfach nicht, dass sie nicht in diese Entscheidung kommen müssen, sondern dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, schnell genug einigermaßen Früchte abwerfen werden. Man möchte das gar nicht vorstellen, dass irgendwie so eine Entscheidung getroffen werden muss. Jetzt schon schlimm genug, dass in einigen Krankenhäusern in Ländern auch Entscheidungen getroffen werden müssen, welchen Patient behandle ich jetzt? Behandle ich den älteren Corona-Patienten oder den jüngeren Corona-Patienten? Was mache ich, wenn zum Beispiel auf einmal in der ersten Hilfe ein Unfall geschädigter ankommt? Muss ich den dann retten oder den Corona-Patienten? Also das sind alles Fragen, da will ich fast gar nicht drüber nachdenken. Tatsache ist natürlich, dass so ein Lockdown, solche Maßnahmen nur durchhalten kann, wirtschaftlich, wenn der Staat dafür aufkommen wird. Und das heißt natürlich auch, dass je länger dieser Lockdown dauert, desto mehr wird wahrscheinlich die Regierung auch bei diesen ganzen Garantien, Unterstützungsprogrammen nochmal nachbessern müssen. So, und dann bleibt natürlich auch noch, da sind wir ein bisschen dann die Hobbymediziner, die hier miteinander reden, gibt ja auch genug angebliche Experten, die sagen, ich habe aber natürlich auch medizinische Risiken, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze. Ja, Anstieg häuslicher Gewalt ist mittlerweile auch schon da. Das haben wir in China gesehen. Das war, glaube ich, eine Verdreifachung oder Vervierfachung der häuslichen Gewalt. Wir haben jetzt in China gesehen, dass sich die Scheidungsrate extrem gestiegen ist. Also da gibt es natürlich auch so viele Faktoren, die ja irgendwo sich dann auch auf das Gesundheitssystem niederschlagen können. Nicht so kurzfristig, aber langfristig natürlich auch. Also das ist, und ich muss sagen, ich will ja auch gar keinem irgendwie, also man kann ja niemandem einen Vorwurf machen, weil wir wirklich alle zusammen im selben Boot sitzen und auf dem Boot steht drauf, wir wissen es nicht.
Ja, du hast eben schon angesprochen, letzten Endes hängt die Fähigkeit, so einen Lockdown durchzustehen, auch von der Fähigkeit des Staates ab, eben Maßnahmen zu ergreifen, die dann eben auch die wirtschaftlichen Folgen abfedern. Und da möchte ich mal sagen, der Spielraum, den verschiedene Staaten haben, um eben diese Maßnahmen zu ergreifen und wirtschaftliche Folgen abzufedern für die betroffenen Unternehmen und für die betroffenen Arbeitnehmer beispielsweise oder kleinen Selbstständigen, der ist natürlich in verschiedenen Ländern unterschiedlich groß. Wenn man da zum Beispiel nach Richtung Süden schaut, nach Italien, ist es jetzt so, dass zwar im Rahmen der Corona-Krise ja die Bestimmungen aufgehoben worden sind, die eben vorschreiben, wie viel Schulden beispielsweise ein Land machen darf, dass da also sichergestellt ist, dass es daran nicht scheitert, dass einem Land die Mittel ausgehen, um eben Maßnahmen dazu finanzieren im Rahmen der Corona-Krise. Aber es ist natürlich auch so, dass manche Länder es einfacher haben, diese Mittel dann am Kapitalmarkt aufzunehmen. Und wenn man mit der Schuldenlast in Bereiche kommt, bei denen die Schuldentragfähigkeit dann an den Märkten vielleicht auch angezweifelt wird, wird es natürlich auch immer teurer, sich da zu verschulden. Und da sind ja auch verschiedene Maßnahmen jetzt in der Diskussion, mit denen vielleicht die Länder, die in der Hinsicht ein bisschen besser dastehen, den Ländern weiterhelfen können, bei denen es nicht so rosig aussieht. Da wird über Maßnahmen im Rahmen des ESM, des Europäischen Stabilisierungsmechanismus, gesprochen. Verschiedene Kreditlinien, die da schon zur Verfügung stehen oder neu aufgelegt werden können. Da wird über Euro-Bonds oder dann Corona-Bonds gesprochen, die eben die Staaten der Eurozone gemeinsam aufnehmen könnten. Es gibt ja das Anleihenkaufprogramm der EZB, dieses Pandemic Emergency Purchase Program mit 750 Milliarden Euro, zu dem schon gesagt worden ist, dass man da möglicherweise sich nicht ganz so sklavisch an die üblichen eigenen Vorgaben halten möchte. Was hältst du denn für sinnvolle Maßnahmen, die hier ergriffen werden können, um da die Länder, die am schwersten getroffen sind und die vielleicht am wenigsten finanziellen Spielraum haben, da ein bisschen zu unterstützen?
Zu dem Thema müssen wir wahrscheinlich mal eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil je länger man darüber nachdenkt, desto komplizierter wird es und da reichen wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten dafür. In aller Kürze, wenn ich das hinbekomme. Je länger ich darüber nachdenke und ich mag absolut Solidarität und dieser Reflex, den wir natürlich jetzt auch bei vielen Ökonomen sehen, die sagen, ja, Europa muss Solidarität zeigen, daher müssen Corona-Anleihen kommen, weil das ist das einzige Mittel. Sehe ich, ja, das ist symbolisch, das stimmt. Wenn ich aber länger drüber nachdenke und frage, was will ich damit wirklich erreichen, denn auch bei einer Corona-Anleihe, wo dann zwar alle starken, breiten Schultern aller Länder darunter stehen, steigt trotzdem auch noch die Staatsverschuldung Italiens und Spaniens. Also mit Corona-Anleihe, wenn ich wirklich den südeuropäischen Ländern jetzt helfen möchte, macht nur Sinn, wenn ich das Geld, was ich damit reinbekomme, eigentlich anders wieder verteile. Das ist ja eigentlich nicht normalerweise bei einer Corona, bei einem Eurobond die Idee. Das heißt, beim Eurobond ist die Idee, keine Ahnung, ja, da sind irgendwie 20% von der Anleihe sind für Italien. Italien bekommt auch nur 20% des Erlöses. So, es würde aber Italien und Spanien nur helfen, wenn das jetzt wieder eigentlich eine neue europäische Institution ist, die so eine Corona-Anleihe ausgibt und dann das Geld umverteilen kann. So, dann sind wir beim Stichwort Transfers. Ja, dann würde es funktionieren. Aber Transfers heißt auch eigentlich Geld schenken. Schaue ich mir die Zinsniveaus aktuell an, dann würde ich eigentlich immer sagen, ja, Corona-Anleihe, Eurobond, super. Ich verstehe das Konzept. Langfristig komplett gerechtfertigt. Nur solange eine europäische Zentralbank massiv Anleihen aufkauft, auch sozusagen dieses Issuer-Limit, dass sie nur 33% jeder einzelnen Staatsanleihe kaufen, auch mittlerweile ausgehebelt hat. Dann ist eine EZB im Markt, die alles aufkauft, was nicht bei 3 weg ist. Das drückt die Finanzierungskosten auch für Italien, auch für Spanien. Dann habe ich dazu auch nochmal einen europäischen Rettungsschirm, wie gesagt, den ESM, der auch Kreditlinien zur Verfügung stellt. Wenn ich also ein Land habe, was Finanzierungsprobleme hat, dann kann ich beim ESM anklopfen und ich bekomme gegen relativ günstige Bedingungen auch nicht keine Troika oder wer auch immer dann mir das Land reinkommt und ich kann dazu bis zu 2% von meinem BIP finanziert bekommen. Das ist auch unheimlich viel. Die Frage ist also wirklich, was will ich jetzt aktuell mit dieser Solidarität zeigen? Will ich irgendwie nur zeigen, symbolisch, jawohl, wir stehen hinter Italien, wir stehen hinter Spanien und legen darum eine Corona-Anleihe auf, die den Ländern, ganz ehrlich, auch irgendwo nicht helfen wird. Wenn wir uns vorstellen, Deutschland legt ungefähr 30% seines Bruttoinlandsproduktes auf den Tisch über Garantien, über Konjunkturprogramme. So, da hilft eine kleine Corona-Anleihe, hilft den Italienern und Spaniern auch nicht. Was eigentlich nur helfen würde, wenn man ganz ehrlich ist, wäre Geld schenken. Und das sind die Transfers. Ob ich das nun dann über Brüssel mache, ob ich das direkt mache, ist komplett egal. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich auch weiterhin akzeptieren müssen, dass die EZB im Markt ist. Und denn die EZB hat natürlich eigentlich den größten Hebel und könnte nicht nur die Finanzierungskosten niedrig halten, durch auch nach PEPP weiterhin Staatsanleihen zu kaufen, sondern durch dann weiterzumachen mit QE, dem Anleihenkaufprogramm. Im Extremfall könnte die EZB sogar auch einfach die Anleihen, die sie dann hält, von den verschiedenen Ländern einfach mal abschreiben. Ja, so, das sind alles extrem. Und wenn ich die alle nicht haben möchte, als Politiker, als Regierung, dann muss ich sagen, okay, ich mache einen Rettungsfonds für Italien, Spanien, ich mache direkte Transfers, wie auch immer ich das nenne, aber dann nehme ich auch ein bisschen die EZB aus dem Wind. Also es ist eine extrem komplizierte und lange Diskussion. Und um das irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, für mich sind Corona-Anleihen ist nicht irgendwie dieses Allheilmittel. Es ist symbolisch, es zeigt Solidarität. Wenn ich aber wirklich, wirklich ernst machen möchte mit der Solidarität, dann klatsche ich nicht irgendwie nur draußen um 21 Uhr oder um 18 Uhr am Fenster, sondern dann muss ich eigentlich in dieser Krise wirklich darüber nachdenken, ob ich nicht Transfers ohne Bedingungen, Geschenke Richtung Süden schicke, um da wirklich zu helfen, dass die südeuropäischen Länder nicht weiter abrutschen, um so auch eine zukünftige Euro-Krise zu verhindern.
Ja, wir sehen, ganz so einfach mit der Solidarität ist es nicht. Der gute Wille allein reicht halt nicht aus, sondern man muss letzten Endes auch dann die Entscheidungskraft finden, um dann hinter Maßnahmen zu stehen. Beispielsweise, wenn es fiskalische Auswirkungen hat, natürlich auch mit der Haushaltshoheit des Bundestages beispielsweise, wenn es hier um Transferleistungen geht, die in Richtung anderer Länder fließen sollen. Carsten, ich danke dir für deine Einschätzung. Wir stellen fest, das Thema ist noch lange nicht vorbei, genauso wenig wie die Maßnahmen, wie der Lockdown und Ähnliches. Und das Thema wird uns noch lange weiter beschäftigen. Meine Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder einen Podcast aufnehmen können, in dem keiner der Beteiligten das Wort Corona erwähnen muss, die werde ich wohl auch noch ein bisschen auf die lange Bank schieben müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns wieder Ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Lassen Sie uns bitte wissen, was Ihnen gefällt an unserem Podcast, was Ihnen nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen, wenn Sie Themenvorschläge haben, immer her damit. Wir werden dann gerne versuchen, die bei uns einzubinden.